Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Warum viele Medien im Vorfeld der Landtagswahlen zu alarmistisch berichten, darum geht es bei uns heute. Und wir fragen, warum sich in Dänemark langsam Widerstand gegen eine zu digitalfreundliche Politik formiert. Wie digitale Gewalt in echte umschlägt, das können wir gerade in Großbritannien beobachten. Im Netz verbreitete Falschmeldungen spielen dabei eine erhebliche Rolle. Gerade lähmt der Hochsommer ja allzu viel Aktivität. Liegen bleiben da gerade auf den Schreibtischen auch die Reformvorschläge für ARD und ZDF. Dabei sollen die öffentlich-rechtlichen Sender schon im Oktober mit einem neuen Staatsvertrag reformiert werden. Damit das Chaos nicht allzu groß wird, sortieren wir die Vorschläge schon einmal ein bisschen vor. Dafür haben wir heute Mittag mit dem Münsteraner Medienrechtler Jan-Christopher Kalpen gesprochen. Für die Otto-Brenner-Stiftung hat er ein Papier vorgelegt mit 9 Vorschlägen für die Reform. Und meine erste Frage an ihn war, die Sender haben doch schon einige Neuerungen geplant. In welchem Bereich sind die für Sie unproblematisch?
Relativ unkritisch dürfte das im Bereich der Technik sein. Mhm. Also wenn zum Beispiel bei großen Ereignissen wie jetzt der EM oder der Olympiade zum Beispiel Studios oder Kameras genutzt werden, eingespart werden kann auch. Im Bereich technische Plattform, also wenn jede Anstalt ihre eigene Mediathek baut und die, vor allen Dingen die Technik dahinter, dann sind natürlich Mehrfachstrukturen geschaffen, die ineffizient sind und auch Geld kosten und gespart werden kann, was dann wiederum dem Programm auch zugute kommen könnte.
Also alles, wie sieht was Entschuldigen Sie, ja, da ist ja schon einiges gemacht worden im technischen Bereich. Wie sieht das denn inhaltlich aus? Da fordern Sie in Ihrem Arbeitspapier ja vor allem von der ARD eine stärkere regionale Ausrichtung. Was könnte die denn bringen? Ein bisschen Vielfalt muss bei aller Versuche der Bündelung erhalten bleiben, meinen Sie?
Definitiv, das ist eigentlich das oberste Ziel dieser ganzen Reformbemühungen, dass die Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in der deutschen Medienlandschaft nachhaltig gestärkt wird und auch die nächsten gesellschaftlichen, technologischen Umwälzungen unbeschadet besteht.
Medienpolitisch interessant fand ich an Ihren Forderungen, dass Sie das Verbot der Presseähnlichkeit abschaffen wollen. Diese Förderung dürfte von kommerziellen Interessen geprägten Privatmedien nicht so sehr gefallen. Die Süddeutsche kritisierte das auch heute direkt und sagte zu Ihnen, Sie wünschten sich wohl sowas wie unbegrenzte Möglichkeiten. Ist das so?
Nee, das ist nicht so. Ich habe das in der Süddeutschen auch so verstanden, dass die Analyse geteilt wird. Also es geht ja um diesen Begriff der Presseähnlichkeit, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verbietet, online presseähnliche Berichterstattung zu machen. Und da fängt das Problem schon an. Niemand weiß so richtig, was unter Presseähnlichkeit verstanden wird. Das ist ein Begriff im Medienstaatsvertrag, der seitdem das reingeschrieben wurde, nur zu Streit führt und zu Auslegungsproblemen, die selbst von den obersten Gerichten nicht abschließend geklärt werden konnten. Und solche Rechtsunsicherheiten und quasi so ein zusätzliches Streitpotenzial, und das ist das, was zum Beispiel auch die Süddeutsche, wenn ich das richtig verstanden habe, genauso sieht, ist natürlich erstmal Kosten und Ressourcen fressend. Also das bringt sozusagen niemandem etwas, weder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in dem Bereich sehr reglementiert ist, noch der Presse, die sich dann auch in kräftekostenintensiven Rechtsstreitigkeiten verzettelt. Und die Analyse wäre, dass eine wie auch immer geartete sozusagen Streitigkeit zwischen öffentlich-rechtlichen Presse der Medienvielfalt in Deutschland insgesamt nicht zuträglich ist. Vielmehr geht es darum, eine offene Kommunikationsstruktur auch im Netz zu haben und zu gucken, dass Marktanteile oder Aufmerksamkeitsanteile, Vielfaltsanteile auf Presse und Rundfunk zurückfallen und nicht von großen digitalen Plattformen abgezogen werden, die dann in dieser Konstellation Rundfunkpresse gar nicht weiter bedacht werden. Also die Idee wäre eher, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja im Internet weiter durch Negativlisten zum Beispiel beschränkt. Also es gibt eine breite Palette an Sachen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk per se verboten sind, wie zum Beispiel Werbung in Telemedien. Das wäre der Presse weiterhin Monopolist, was Werbung in Online-Medien angeht.
Ja, anhand all der Dinge, die Sie jetzt nennen, diese Beispiele sieht man ja, es gibt da noch sehr viel zu beackern, aber die Zeit rast. Bis zum Herbst, warum geht das so langsam voran? Was sind die Gründe?
Die Gründe sind ein bisschen strukturell im ganzen System angelegt. Medienrecht ist föderal aufgebaut. Die Gesetze werden als Staatsverträge zwischen allen Bundesländern verabschiedet. Und da müssen sie Einigkeit erstmal zwischen allen Bundesländern herstellen. Es wird zwar vorbereitet von der Rundfunkkommission der Länder, die diese Gesetze ausarbeitet, aber letztlich muss jedes Parlament zustimmen. Und da gibt es dann doch oft auch politische, tagesaktuelle Themen, die das Ganze dann blockieren können. Wenn ein Bundesland anderer Meinung ist, dann steht man sozusagen wieder auf der Bremse und muss weiter verhandeln.
Aber immerhin, wenn wir ganz kurz mal auf die Strukturen gucken, haben Sie gerade auch schon angedeutet, ist da ja ein kleines, extern besetztes, neues, sechsköpfiges Expertengremium geplant, das alle zwei Jahre die Gesamtleistung von ARD, ZDF und Deutschlandradio für die Gesellschaft bewerten soll. Ist das in Ihren Augen ein guter Plan?
Ja, definitiv. Jede externe, neutrale Beurteilung der Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist erstmal positiv. Und wenn das ein Expertengremium ist, das nach wiederkehrenden Methodiken vergleichbare Berichte produziert, dann sind das genau ja, die Art von Daten oder von Grundlagen, die man braucht für weitere Reformen oder für die ganze Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja letztlich von allen Bürgerinnen und Bürgern finanziert wird. Und um da up-to-date zu sein, ist ein Expertengremium sicherlich von Vorteil. Was wir in der Studie vorschlagen, ist des Weiteren so eine Art Zuschauerrat. Da gibt es erste Ansätze in der Gesetzgebung. Das könnte man aber weiter ausbauen. Also auch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler mehr einbeziehen in die Debatte. Und natürlich könnte man auch die Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch viel mehr in solche Reformprozesse, die ja sicherlich nicht einfach dann abgeschlossen werden sein im Herbst, sondern immer weiter vorangehen, weil sich die Gesellschaft ändert, weil sich die Technik ändert, auch diese Expertise noch viel stärker als Schatz heben.
Die Reform der Öffentlich-Rechtlichen und deren Umsetzung, gerade im Sommerloch verhakt, darüber sprach ich mit dem Medienrechtler Jan-Christopher Kalpen. Nach dem Sommerloch wird es mit dem Nichtstun sehr abrupt vorbei sein. Denn dann stehen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen die Landtagswahlen an. Nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen befürchten dort herbe Vertrauensverluste. Auch für andere politische Felder könnte das tiefe Einschnitte in demokratische Grundfeste mit sich bringen. Dennoch sind solch pessimistisch gefärbten Vorab-Analysen unangebracht, findet der MDR-Journalist Jan Schönfelder aus Erfurt. Sein Gastkommentar in unserer Reihe vor den Landtagswahlen kritisiert den westdeutsch geprägten Alarmismus in der Berichterstattung über die Wahlen und deren Ausgang.
In Thüringen ist mal wieder Schicksalswahl. Diesmal steht so einiges auf dem Spiel, warnen nicht nur Politiker, sondern auch Meinungsmacher und Journalisten. Arbeitnehmerrechte, die Energiewende, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ja sogar die Demokratie insgesamt. Dabei war quasi gerade erst in Thüringen Schicksalswahl. 2019. Auch damals ging es um das Abschneiden der AfD, obwohl die Partei keine Chance hatte, an der Regierung beteiligt zu werden, geschweige denn, den Ministerpräsidenten zu stellen. Hauptsache Alarm. Und der geneigte westdeutsche Feuilletonleser konnte sich seine Gedanken über diese merkwürdigen Ostdeutschen machen, die immer von einem Extrem ins andere fallen. Gern werden von historisch versierten Autoren größere Parallelen gezogen. Bereits vor 100 Jahren habe es im Freistaat eine Schicksalswahl gegeben. Im Februar 1924 wurden Rechtsextreme erstmals in Deutschland zu Mehrheitsbeschaffern. 9 Jahre später sei Hitler an der Macht gewesen und die Demokratie am Ende. Nur Brandmauern könnten einen ähnlichen Dammbruch verhindern. Wäre den Anfängen, tönen nicht nur die Linken, sondern auch Fernanalysten von jenseits der Landesgrenzen. Dort, wo man sich besonders gut in den Thüringer Verhältnissen auszukennen glaubt, herrscht große Erregtheit. Deshalb wird medial aufgerüstet. Eine große Sonntagszeitung druckt ein mehrseitiges Dossier über Björn Höcke. Push-Meldungen von Nachrichtenportalen werben für Analysen über die AfD und malen den Teufel an die Wand. Immerhin, ein großes Hamburger Verlagshaus hat einen langjährigen Journalisten mit Expertise für Thüringer Landespolitik eingekauft. Offenbar fehlt tatsächliche Ostkompetenz in den westdeutschen Redaktionsstuben. Nicht nur Redaktionen entsenden in diesen Tagen ihre Edelfedern in den Osten. Selbst der Penn schickt Journalisten, Poeten und Schriftsteller auf Mission in das grüne Herz Deutschlands, solange es noch nicht braun ist. Das Motto der Gesprächsreihe über Demokratie und Meinungsfreiheit lautet: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Auf den Gedanken, dass solche Aktionen von den Wählern als übergriffig empfunden werden und das Gegenteil bewirken, scheint niemand zu kommen. Schließlich ist mal wieder Schicksalswahl. Mal ganz ehrlich, welcher Enttäuschte oder gar Frustrierte geht im Hochsommer abends in ein Theater oder Kulturhaus, um sich mit angereisten Hamburger oder Kölner Journalisten zu streiten? Wenn es gut geht, wird der Klischee-Thüringer anschließend im bundesdeutschen Feuilleton in einer Glosse karikiert. Schlimmstenfalls landet der Thüringer, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, als vorgeführter Ossi bei Spiegel TV oder in der Heute-Show. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die Vielfalt der Medien ist wichtig. Der Blick von außen ist hilfreich und es schadet auch nichts, wenn mal ein Kölner durch Nordhausen spaziert. Was aber nicht hilft, ist Pauschalisieren und ein Alarmismus, der den Blick verstellt. In Thüringen leben nicht nur alte, frustrierte Reichsbürger, die so etwas wie Sächsisch sprechen und dem Journalisten von der Lügenpresse Schläge androhen. Hier gibt es tatsächlich normale Menschen, die mit ihren Problemen und Fragen ernst genommen und gesehen werden wollen. Auf Augenhöhe. Noch sind sie die Mehrheit.
Zu viel Alarmismus und westdeutsche Distanz. Der Gastkommentar von Jan Schönfelder vom Mitteldeutschen Rundfunk in Thüringen. Ende Juli hatte ein 17-Jähriger auf drei Mädchen im britischen Ort Southport eingestochen. Alle drei starben an ihren Verletzungen. Seitdem befindet sich ganz Großbritannien in einer Art Ausnahmezustand. Immer wieder kommt es zu Krawallen und gewaltvollen Übergriffen auf der ganzen Insel. Ihren Ursprung haben die Ausschreitungen im Netz. Dort hatten sich in Windeseile viele Falschmeldungen über die vermeintliche Herkunft des Täters verbreitet. Die wiederum schürten alte rassistische Ressentiments. Christoph Prössl ist den Ursprung dieser Falschnachrichten nachgegangen.
Wie konnte das passieren? Die BBC hat in einer Recherche zurückverfolgt, wo diese Falschinformation zunächst veröffentlicht wurde. Die irreführenden Berichte sind zurückzuverfolgen auf ein Nachrichtenportal, Channel 3 Now. Die Seite ist auf Kriminalfälle spezialisiert. In einer Stellungnahme gegenüber der BBC sagte ein Mitglied der Geschäftsführung, die Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Angreifer von Southport sei ein Fehler gewesen, keine Absicht. Ein Mitarbeiter der Seite erklärte, das Unternehmen sei kommerziell ausgerichtet. Es gehe darum, so viele Stories wie möglich zu veröffentlichen. Verbindungen zu Russland konnte die BBC nicht verifizieren. Eine Falschmeldung, die ins Weltbild vieler passt, die die Information verbreiteten. Auf Telegram, auf X, vormals Twitter, mit sehr konkreten Auswirkungen.
Well, I think what we're seeing right now is a link between misinformation spreading online. And the violence that's erupting offline.
Was wir hier gesehen haben, ist, dass eine Falschmeldung im Netz verbreitet wird und dies zu Gewalt und Ausschreitungen führt, offline, sagt Sander van der Linden, Professor für Psychologie an der Universität Cambridge und Experte für Fake News. Falschmeldungen verbreiten sich auch deshalb so schnell, weil jeder im Netz publizieren kann, sagt van der Linden.
Die
Informationen sind ohne Belege nicht verifiziert und diese Beiträge können viral gehen. Medienkonzerne haben Faktenchecker, Redakteure, Producer, die alle prüfen. Es gibt Hürden, bis eine Info rausgeht. Diese Plattformen haben aber keine Kontrollmechanismen. In der vergangenen Woche hat genau das auch die britische Tageszeitung The Sun aufgegriffen. Auf dem Titel der Zeitung war zu lesen: Anti-Social Media, ein Wortspiel mit dem Begriff Social Media. Daneben war ein Steineschmeißer abgedruckt. Im Untertitel hieß es, wie Facebook und andere die Gewalt auf unseren Straßen lostreten. Der Titel ist auch deswegen so bemerkenswert, weil hier eine Zeitung, die zum Medienimperium von Rupert Murdoch gehört, die Zeitenwende deutlich macht. Es sind nicht mehr die Tabloids, die reißerischen Tageszeitungen, die im Vereinigten Königreich den Ton angeben, Politik machen, sondern zunehmend die großen Internetkonzerne. Elon Musk, Besitzer des Dienstes X, griff in den vergangenen Tagen immer wieder den britischen Premier Keir Starmer an. Ein Bürgerkrieg sei unvermeidlich, schrieb der Unternehmer. Er warf Keir Starmer zum Beispiel vor, dass gegen die weißen Protestierenden ganz anders vorgegangen werde als gegen Straftäter mit Einwanderungshintergrund. Dafür lieferte er keine Belege. Britische Politiker vom rechten Rand wie Nigel Farage griffen das Argument gerne auf, auch ohne Belege zu liefern. Elon Musk ließ auch den extrem rechten Aktivisten Tommy Robinson auf X wieder zu, der dort 900.000 Follower hat und rechte Tweets und Missinformationen teilt, Randalierer anstachelt. Und wie sieht es aus mit staatlicher Regulierung? Hannah Rose, Expertin für Extremismus vom Institute for Strategic Dialogue.
We have in the UK the Online Safety Act.
Es gibt ein Gesetz im Vereinigten Königreich, den Online Safety Act, aber die Details sind eben noch nicht ausformuliert. Das Gesetz soll Plattformen dazu zwingen, illegale Inhalte zu löschen. Und wenn sie dies nicht tun, gibt es Strafzahlungen. Aber die Regularien werden gerade erst aufgesetzt.
That is still in the setup stage. So at the moment we're seeing a bit of a gap.
Wie wirksam dieses Gesetz ist, ist unklar, wird abhängen von der Position der staatlichen Regulierungsstelle.
Wie Falschmeldungen zu Tumulten auf den Straßen führen, Christoph Prössel berichtete aus London. Dass Jugendliche sich radikalisieren, auch dass immer mehr von ihnen gesundheitliche und psychische Probleme haben, hängt mit der frühen Nutzung bestimmter Plattformen ab. Das lässt sich anhand vieler Untersuchungen und Studien mittlerweile eindeutig belegen. Fraglich wird damit mehr und mehr, ob eine frühe Nutzung von Smartphones schon im Grundschulalter förderlich ist. Ein kleines Städtchen in Dänemark hält von der digitalen Früherziehung, wie sie in Dänemark lange praktiziert worden ist, jedenfalls wenig und hat zum Gegentrend ausgeholt. Julia Weschenbach.
Wenn der Unterricht nach den dänischen Sommerferien wieder anfängt, ist an einer Schule in dem Örtchen Vilbæk nördlich von Kopenhagen etwas anders als sonst. 20 Eltern von Zweitklässlern haben hier einen Pakt geschlossen. Keine Smartphones für ihre Kinder bis zur 8. Klasse. Passiert ist das auf Initiative der Dänin Christina Andersen.
Wenn man sieht, wie die Schulkinder in den Pausen dasitzen und in ihre Handys starren, anstatt miteinander zu spielen. Das finde ich sehr, sehr traurig. Es gibt inzwischen so viel Forschung, die zeigt, dass Smartphones und soziale Medien richtig schlecht für das Wohlergehen unserer Kinder sind. Für ihr Lernen, ihre Fähigkeit, sich zu konzentrieren, ihren Schlaf. Deshalb hat Andersen die Plattform Smartphone-freie Kindheit ins Leben gerufen. Dort können sich Eltern im ganzen Land vernetzen, die mit einem Tablet oder Handy für ihre Kinder warten wollen.
Der Gedanke dahinter? Gemeinsam ist es einfacher, dem sozialen Druck zu widerstehen. Denn wer in der 4. Klasse noch kein Smartphone hat, ist in Dänemark ein Exot. Mit 10 Jahren ist rund die Hälfte der Kinder auch schon in den sozialen Medien unterwegs, sagt Rasmus Kjeldahl, Chef der Kinderrechtsorganisation Børns Vilkår.
Das
liegt auch an der total unkritischen Digitalisierung in unserem Land. Politiker und Behörden hatten das Ideal, dass alle Schulkinder iPads haben sollten, dass so viel Unterricht wie möglich über digitale Medien ablaufen sollte. Da waren Tablets gerade erst zugänglich geworden. Man hoffte, dass die dänischen Kinder dadurch Vorreiter in der digitalen Welt werden würden.
Das bedeutet, dänische Kinder werden Frontrunners in der Digitale.
Doch langsam setzt in Dänemark ein Umdenken ein. Immer stärker rücken die negativen Folgen der digitalen Kindheit in den Fokus. Regierungschefin Mette Frederiksen will den Nachwuchs besser schützen vor Bildschirmsucht und vor Gewalt und Mobbing in sozialen Medien. In einem Bündnis mit Kinderrechtsorganisationen sagt ihre Regierung der Tech-Industrie den Kampf an. Sie will Regeln gegen süchtig machende Designs einführen und die Tech-Giganten zwingen, die Altersgrenze von 15 Jahren in sozialen Medien durchzusetzen. Die ist in Dänemark eigentlich ohnehin Gesetz, erklärt Miriam Michaelsen vom Medienrat für Kinder und Jugendliche. Als wir die Regel eingeführt haben, dass man Daten erst ab dieser Altersgrenze abgreifen darf, haben die Tech-Konzerne aber gesagt, das gilt für uns nicht. Jetzt haben wir also ein dänisches Gesetz, von dem sie nicht finden, dass sie es befolgen müssen. Das kleine Dänemark gegen die Tech-Giganten, ein bisschen klingt das wie David gegen Goliath. Deshalb setzt sich das Land auch dafür ein, dass die EU die Muskeln gegenüber Meta und Co. noch stärker spielt. Lässt. Und noch etwas anderes muss her, wenn Dänemark seine Kinder schützen will, sagt Miriam Michaelsen. Eine Kulturveränderung. Die habe auch schon begonnen, meint sie. Am besten kann man das vielleicht mit den Anfängen der Klimadebatte vergleichen. Damals wurde man komisch angeguckt, wenn man wegen des Klimas kein Fleisch gegessen hat. Dann wurde es den Leuten bewusster. Und das Gleiche passiert jetzt mit Hinblick auf die Bildschirme. Die Leute fangen an, die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder zu begrenzen. Aber es geht viel darum, dass man das gemeinsam tut. Auch Elterninitiativen wie die von Christina Andersen bringen deshalb etwas, meint die Expertin. Andersen selbst hofft aber auch, dass es nicht allzu lange einen Bedarf für ihre Plattform geben wird, sondern dass die Politik schnell Wege findet, Kinder und Jugendliche vor den negativen Konsequenzen der digitalen Welt zu schützen.
Keine Smartphones für Grundschüler. Julia Weschenbach berichtete aus Dänemark. Vor den negativen Konsequenzen der digitalen Welt schützen will auch der sogenannte Hacktivismus. Zumindest ein Teil dieser Bewegung will das. Darum geht es im Podcast Hack and Leak. Der Hacktivismus setzt sich für eine radikale Transparenz im Netz ein. Häufig ist er dabei der sozialen Gerechtigkeit auf der Spur. Allerdings auch hier, wer verdeckte Daten veröffentlicht, verfolgt nicht immer nur Gutes. Im zweiten Teil geht es nun um die Frage, soll man Leaks, die man als Journalistin zugespielt bekommt, veröffentlichen oder soll man eher nicht?
Wenn ich heute so darüber nachdenke, kommt es mir verrückt vor, dass es möglich ist, einfach so aus der Ferne die öffentliche Meinung in einem anderen Land zu beeinflussen. Sollten solche Daten wirklich genutzt und veröffentlicht werden? Wo ist die Grenze?
Aus der Podcast-Miniserie Hack and Leak, Teil 2, ab 16.35 Uhr in diesem Programm. Und das war's von Medias Res mit Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten, ansonnereichen Nachmittag.